Die Nachrichten von SRF um 5 mit Patrick Walter. Dürfen Läden an Bahnhöfen auch am Sonntag geöffnet haben? Mit dieser Frage hat sich das Bundesgericht auseinandergesetzt. Dürfen die Behörden die Handydaten von Asylsuchenden auswerten? Ab heute lautet die Antwort auf diese Frage ja. Das Wetter ist morgen ziemlich sonnig mit einigen Wolkenfeldern. Im Süden hat's mehr Wolken. Einkaufen auch am Sonntag. An vielen größeren Bahnhöfen in der Schweiz ist das möglich. Die Läden brauchen dafür häufig keine zusätzliche Bewilligung. Für die großen Bahnhöfe gilt eine Ausnahmebestimmung. Nun hat das Bundesgericht zu diesem Thema aber einen wichtigen Entscheid gefällt. Marisa Eckli hat mir das Urteil im Gespräch kurz vor der Sendung erklärt.
Das höchste Gericht hält fest, dass nur Läden an großen Bahnhöfen mit großer regionaler Bedeutung an Sonntagen offen haben dürfen, ohne entsprechende Sonntagsbewilligung. Nicht aber die Läden an kleineren Bahnhöfen mit weniger Betrieb, auch wenn sie regional wichtig sind.
Und wieso hat das Bundesgericht über dieses Thema befunden?
Dahinter steht eine Klage des Detailhändlers Lidl. Dieser führt einen Laden am Bahnhof von Châtel-Saint-Denis im Kanton Freiburg. Eine Zeit lang war dieser Lidl auch an Sonntagen geöffnet, bewilligungsfrei, bis das Freiburger Arbeitsinspektorat das verbot. Das akzeptierte Lidl nicht und klagte schließlich bis vor Bundesgericht.
Châtel-Saint-Denis hat immerhin 8'500 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt zwischen Vevey und Bulle. Ist das nicht groß genug?
Nicht für einen Sonntagsverkauf ohne spezielle Bewilligung. Das Bundesgericht sieht einen Sonntagsverkauf ohne Bewilligung nur für die grossen Bahnhöfe vor. Kleinen Bahnhöfen wie Châtel-Saint-Denis fehle dafür die entsprechende Bedeutung.
Marisa Eckli war das, aufgezeichnet kurz vor der Sendung. Bei etwa der Hälfte der Asylsuchenden in der Schweiz lässt sich nicht klar feststellen, wer sie sind und woher sie kommen. Um diese Fragen zu beantworten, dürfen die Behörden die Handydaten von Asylsuchenden nun auswerten. Zum Beispiel Fotos, Adressen oder Navigationsdaten. Die entsprechende Anpassung des Asylgesetzes gilt ab heute. Sie geht auf einen Parlamentsentscheid zurück. Bundeshausredaktorin Ruth Witwer.
Geflüchtete Menschen haben oft keine mangelhafte oder gefälschte Dokumente bei sich, wenn sie in der Schweiz einen Asylgesuch stellen. Davon betroffen sind jährlich bis zu 15'000 Personen. Mit den Daten auf ihren Mobiltelefonen oder Computern kann das zuständige Staatssekretariat für Migration SEM nun versuchen, die Nationalität und die Reiseroute der Geflüchteten zu bestimmen. Die neue Auswertungspraxis testet das SEM vorerst 3 Monate lang in den Bundesasylzentren Basel und Chiasso. Das SEM klärt bei jedem betroffenen Asylsuchenden vorher ab, ob eine Auswertung überhaupt nötig ist. Wenn ein Asylsuchender sein Telefon nicht zur Verfügung stellen will, kann die Migrationsbehörde auch auf andere Systeme zurückgreifen. Etwa auf die zentrale Fingerabdruckdatenbank der EU, Eurodac.
Ein Mann aus dem Kanton Zürich wollte einen Auftragskiller auf seine Ex-Partnerin ansetzen. Davon ist das Bezirksgericht in Affoltern am Albis überzeugt. Es verurteilt den 54-Jährigen deshalb zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 5 Jahren. Die Staatsanwaltschaft hatte 15 Jahre gefordert. Roger Brändlin fasst den Fall zusammen.
Der Mann hat im sogenannten Darknet nach einem Auftragskiller gesucht. Dieser sollte dann seine Ex-Partnerin erschießen. Dieses Verhalten sei skrupellos gewesen und er sei heimtückisch vorgegangen, argumentierte die Staatsanwaltschaft. Der Mann war demnach bereit, 20'000 Franken für die Ermordung seiner Frau zu bezahlen. Sein Motiv: ein jahrelanger Streit um das Sorgerecht und die Unterhaltszahlungen für die beiden gemeinsamen Söhne. Ausgeführt wurde die Tat nie, denn beim angeblichen Auftragskiller handelte es sich wohl um einen Betrüger. Die Verteidigung forderte vergeblich einen Freispruch. Sie argumentierte etwa, die Chatnachrichten im Darknet habe jemand anders verschickt, ein Hacker, der sich Zugriff zum Computer des Beschuldigten verschafft habe. Nun liegt ein Urteil vor, 5 Jahre soll der Mann ins Gefängnis, der Entscheid des Bezirksgerichts Affoltern kann noch weitergezogen werden.
Ins Ausland. Die Menschenrechte weltweit stärken und verhindern, dass Unternehmen dem Klima oder der Umwelt schaden. Das sind die erklärten Ziele des EU-Lieferkettengesetzes. Dieses Gesetz gilt seit letztem Sommer und die EU-Staaten haben seither eigentlich 2 Jahre Zeit, das Gesetz in nationales Recht zu überführen. Doch nun soll diese Frist verlängert werden, und zwar im Eilverfahren. Das hat das EU-Parlament beschlossen. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier werden übermorgen Donnerstag über eine Verschiebung des Vorhabens abstimmen. Damit würden die ersten Umsetzungsfristen auf 2028 verschoben. Zudem soll das Gesetz auch inhaltlich angepasst werden, mit Erleichterungen für die betroffenen Unternehmen. Zu den Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 12.679 Punkten, plus 0,6%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,5%. Der Euro wird zu 95,40 gehandelt und der Dollar zu 88,27. Und dann der Blick aufs Wetter. Morgen ist es mit einigen Wolkenfeldern ziemlich sonnig. Mit mäßiger Brise gibt's um 15 Grad. Im Süden ist es mit vielen Wolken nur zum Teil sonnig. Speziell im Südwallis fällt an den Bergen auch etwas Schnee. Im Tessin, da gibt es rund 16 Grad morgen. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Roger Brändli.
SRF 2 Kultur mit Judok Hess.
Hier im Studio 2. Seine Bücher gingen weg wie warme Semmeln. Das war vor rund 100 Jahren, aber bis heute gilt er eben als Erfinder des modernen Thriller, Edgar Wallace. Wie er das geschafft hat, das schauen wir uns an gleich in ein paar Minuten hier auf SRF 2 Kultur. Thank you. Band um den Pianisten Roberto Fonseca, La Llamada. Edgar Wallace, dieser Name steht für spannende Krimis in britischer Schaueratmosphäre. Die knallroten Taschenbuchausgaben seiner Gruselkrimis waren Kassenschlager. Geboren wurde Edgar Wallace 1875, angefangen hat er noch als Zeitungsverkäufer und dann eben strebe am Laufband Krimis, die Millionen Leser und Leserinnen fanden und deren Verfilmungen ebenfalls Kultstatus erlangten. Ein Blick auf das literarische und filmische Erbe von Edgar Wallace zum 150. Geburtstag von Sven Arnett.
Hallo, hier spricht Edgar Wallace.
Dunkle Gänge, tropfendes Wasser, eine Salve aus einer Maschinenpistole. Dazu schreit eine Frauenstimme, während ein heiserer Männerruf der Hexer ertönt. Im Hintergrund groovt der Sound von Peter Thomas. Willkommen im Edgar-Wallace-Universum, einer Welt voller Verbrechen, Geheimnisse und düsterem Humor. Sean Wallace' Kriminalromane fesselten ihre Leser mit einer Kombination aus nervenaufreibender Spannung und komplexen, geheimnisvollen Handlungen. Sie trafen den Nerv einer Gesellschaft, die nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs nach Unterhaltung suchte und machten Edgar Wallace zu einem der bekanntesten Krimi-Autoren seiner Zeit. Werke wie »Der Hexer« oder »Der Frosch mit der Maske« bestechen noch heute durch ihre beeindruckenden Figuren und überraschenden Wendungen. Doch nicht nur als Autor hinterließ Wallace ein Erbe. 1959 startete Produzent Horst Wendland die Edgar-Wallace-Filmreihe mit »Der Frosch mit der Maske«. Diese setzte einen neuen Trend im deutschen Kino und verdrängte den Heimatfilm mit einem Paukenschlag. Wendland brachte britischen Krimi-Flair gepaart mit einer Prise Horror und Slapstick auf die Leinwand. Schauspielgrößen wie Joachim Fuchsberger, Brigitte Horney und Elisabeth Flickenschild prägten die Besetzung und Klaus Kinski gab den Irren vom Dienst. Die Filme waren nicht nur durch ihre düstere Atmosphäre und spannungsgeladenen Plots außergewöhnlich, auch die Musik war ein unverwechselbares Markenzeichen. Komponisten wie Peter Thomas schufen mit Jazz-Elementen und experimentellen Klängen eine akustische Welt, die genauso skurril und faszinierend wirkte wie die Geschichten selbst.
Die Morde werden weitergehen, Inspektor. Die nächste wird Lady Curtin sein.
Und wir haben keinen Täter.
Parodie und Schauereffekt gingen hier oft Hand in Hand. Der Edgar-Wallace-Film ohne wimmernde Klänge oder peitschende Rhythmen? Undenkbar. Peter Thomas erinnerte sich an die Produktion des Hexer-Soundtracks.
Jetzt kommt der Hammer und jetzt kommt der Grund. Dann nahm ich den Bassisten, der Jean Thomé, der war so zwei Meter und zwei Zentner. Als Bassist hat er natürlich eine Statur, die etwas mehr ist als ich. Und bum, 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 bum. Der macht dann, wenn er spielt, den Bass wieder und dum, 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 dum. Spielt er immer mit, ich sag, heute musst du nicht den Bass dazu nehmen, sondern heute wirst du immer nur ein Wort sagen.
Der Hexer.
Edgar Wallace' Einfluss geht über diese Filmreihe hinaus. 1932 lieferte er die Idee für King Kong und schrieb am Drehbuch mit. Den Erfolg des legendären Riesenaffen erlebte er allerdings nicht mehr. Wallace starb am 10. Februar 1932 in Hollywood. Sein Vermächtnis jedoch hallt bis heute nach in Hollywood, in der eigenwilligen Ästhetik der Edgar-Wallace-Verfilmungen und in der Art, wie er das Krimi-Genre mit einer effektvollen Mischung aus Grusel und Verbrechen prägte.
Sven Arnett zum 150. Geburtstag von Edgar Wallace.
Thank you.
In Toulouse haben sie sich zur Band formiert, stammen aber alle aus Kuba, die Band El Comité, hier mit Dance to Hope. Über 90 Milliarden Franken, so viel wird in der Schweiz jährlich vererbt. Das ist mehr als der Jahreshaushalt des Bundes. Ein Großteil dieses Geldes geht an Verwandte, Ehepartner und Kinder. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, dieses Geld ginge nicht mehr an die Nachkommen, sondern würde völlig zufällig verteilt. Genau dieser Idee folgt das Theaterstück «Jeeps» von Nora Abdel-Maksud, das die Theatergruppe Club 111 jetzt auf die Bühne bringt. Am Wochenende war Premiere am Schlachthaustheater in Bern. Fabienne Nageli hat sich eine Vorstellung angesehen.
Erben ist ungerecht. Wer erbt, kommt ohne eigene Leistung an Geld. Was wäre, wenn Erbschaften umverteilt würden, wenn das Los bestimmt, wer erbt und wer nicht? Um dieses Gedankenexperiment, um eine Reform des Erbrechts, geht es an diesem Abend.
Wir suchen uns nicht aus, in welche Familie wir geboren werden wollen. Das ist eine Lotterie.
Die Eierstocklotterie lässt uns Immobilien erben oder Geld oder nichts. Unsere Erbrechtsreform ist quasi eine zweite Runde. Eine Eierstocklotterie reloaded. Gleiche Chancen für alle.
Genau, das Vermögen einer Person wird nach ihrem Tod neu verlost.
Das heißt, die Erben werden enteignet und das Erbe neu vergeben, per Los. Ein Los beantragen können alle auf dem Arbeitsamt. Soweit die Ausgangslage. Springen wir in die Geschichte. Am Schalter vom Arbeitsamt sitzen Armin und Gabor, zwei Sachbearbeiter. Sie bearbeiten Anträge für Arbeitslosengeld und neu auch Anträge für Lose von Erbschaften. Susannes Antrag auf ein Los wurde abgelehnt, was die Start-up-Gründerin wütend macht. Warum sollte sie, die, wie ihr Vater immer fleißig gearbeitet hat, auf ihr Erbe verzichten müssen? Auf dem Amt trifft Susanne die langzeitarbeitslose Mut. Diese wurde erwischt, als sie Depotbecher einsammelte. Weil das als selbstständige Tätigkeit gelte, hat ihr der überkorrekte Sachbearbeiter Gabor das Arbeitslosengeld gekürzt. Die beiden Frauen verbünden sich und drohen, Gabors geliebtes Auto, einen Jeep, in die Luft zu sprengen.
Schluss mit den Scharmützeln, Zahlenmann. Das hier ist meine Freundin. Susan Silvia Rosa Boss hat eine Enterbte.
Und das ist meine Freundin Maud, eine Entrechtete. Sie hätte gerne einen höheren monatlichen Grundbedarf.
Und wie viel höher?
24 Franken.
Susan möchte ihr verdammtes Los zurück.
Gabor. Im Flur ist das Licht aus. Ich denke, der Strom ist ausgefallen. Kannst du dich bitte mal um diese Situation kümmern?
Die Verbundenheit unter den beiden Frauen ist aber nicht von Dauer. Am Ende schaut doch jede nur für sich. Die neue Erbschaftslotterie bringt keine Verbesserung, sondern Chaos pur. Korruption und neue Verteilkämpfe entstehen. Regisseurin Meret Matter inszeniert die bitterböse Komödie mit viel Schwung und schnellen Szenenwechseln. Da wird in der Geschichte vor- und zurückgesprungen, Rückblenden zeigen, was bereits passiert ist, Figuren kommentieren das Geschehen, dazwischen gibt es immer wieder Songs.
Mann von diesem Abend, Hüter meines Glücks, gib mir mein Los, will mein Leben zurück.
Die Inszenierung «Jeeps» greift humorvoll und satirisch die aktuelle Debatte um soziale Ungleichheit und Chancengerechtigkeit auf. Auch wenn nicht immer alles verständlich ist, der Abend gelegentlich den Faden verliert und teils sehr ins Skurrile und Überzeichnete abdriftet, zum Beispiel wenn Arbeitssuchende ihre Kinder aufs Arbeitsamt schicken sollen, weil dieses überfüllt ist und Kinder weniger Platz brauchen, so wirft das Stück doch grundlegende Fragen auf, die uns alle angehen und zum Nachdenken anregen. Wie könnte man Reichtum gerechter verteilen? Welche Folgen hat es, nichts zu erben? Wie viel Geld ist nötig zur Existenzsicherung und wer ist bereit, von seinem Vermögen etwas abzugeben?
Fabienne Nageli über die Inszenierung «Jeeps» vom Club 111. Die nächste Vorstellung ist morgen Mittwoch im Schlachthaustheater in Bern.
should think they can have it all. Well, they don't know they're still so small. All that they see is life is opportunity. Guys like to think they'll get any girl that just one look or one quick twirl, that these acts alone will buy him away into my home. No, well, they don't know, no, they don't know, well, all that I'm dreaming of. They don't know, you know that they don't know, that all that I need is love. So much of these times I've been physical. Well, all the love now, where'd it go? Could it be my words are altogether totally absurd? All of the men are no laugh at me. They don't listen, they can't see I'm falling apart, 'cause no one will acknowledge my heart. You know that they don't know that all that I need is love. So I'll take my thoughts and just walk away. Well, I've said all that I can't say, but I'm still dreaming of the day that I will find my love away. The day that I will find my love away. The day I will find my love.
Ja, mit diesem Namen musste sie fast Musikerin werden. Melody Gardot, was offenbar tatsächlich kein Künstlername ist. Melody Gardot, so heißt diese Sängerin. Hier mit All That I Need Is Love. Wo sie recht hat, hat sie recht. Aber ab und zu ein paar Kultur-News dazwischen, das ist eben auch wichtig. Und die hat jetzt meine Kollegin Enora Maurer. Es ist eine Minute nach 5:30.
Kulturnachrichten.
In Myanmar gab es Ende letzter Woche ein schweres Erdbeben. Das haben Sie sicher in den News gehört. Bei diesem ist die Zahl der bestätigten Opfer mittlerweile auf 2000 gestiegen. Die Befürchtung ist groß, dass es noch viel mehr werden, je länger die Menschen unter Trümmern verschüttet sind. Neben den riesigen menschlichen Verlusten hat das Erdbeben aber zusätzlich eben auch Kulturstätten des Landes in Mitleidenschaft gezogen, in Ora.
So zum Beispiel das Weltkulturerbe Bagan, eine buddhistische Kulturstätte, die gerade mal 16 Kilometer vom Epizentrum des Bebens entfernt ist. Das hat der World Monuments Fund eruiert. Ebenfalls sollen Klöster und Pagoden eingestürzt sein. Noch müsse geklärt werden, wie groß die Schäden seien. Das ist allerdings nicht einfach, da in Myanmar ein Bürgerkrieg herrscht und es schwierig ist, zuverlässige Informationen zu bekommen.
Und damit noch zur weltweit größten Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur, dem Astrid Lindgren Gedächtnispreis. Der geht dieses Jahr an die französische Autorin Marion Brunet.
Marion Brunet ist eine brillante Beschreiberin des Lebens junger Menschen in einer zunehmend materialistischen und bedrohlichen Welt. So würdigte sie die Juryvorsitzende.
Marion Brunet ist mir kein Begriff, hilf mir schnell.
Die knapp 50-jährige Marion Brunet ist im deutschsprachigen Raum auch noch ziemlich unbekannt. Auf Deutsch wurde noch kein Buch von ihr übersetzt. Brunet lebt in Marseille und schreibt Jugendromane, in denen sie soziale Themen beleuchtet und junge Menschen porträtiert, die gegen die korrupte Gesellschaft rebellieren. Der Preis ist mit umgerechnet knapp 440.000 Schweizer Franken dotiert.
Danke, Enora Maurer. Enora Maurer und ich, Jodok Hess, hier im Studio 2, kommen Sie gut in den Dienstagabend. Thank you.
Mozzarella mit Orangen und Basilikum oder Schokomousse mit Olivenöl und Meersalz. Dinge, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen und gerade darum einen außergewöhnlichen Genuss ermöglichen. Solche Kombinationen finden sich aber nicht nur im kulinarischen Bereich, sondern auch in der Musik. So ein Programm hat der Pianist und Cembalist Anthony Romaniuk zusammen mit der Kamerata Bern Anfang März serviert. Da waren von Barock über Jazziges bis zu einer Eigenkomposition ganz viele ungewöhnliche Kombinationen zu hören. Und die haben das Publikum begeistert. Wir haben das Konzert aufgezeichnet und senden es am Donnerstagabend um 8 auf SRF 2 Kultur.
Giant steps are what you take walking on the moon. I hope my legs don't break walking on the moon. We could walk forever walking on the moon. We could live together walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon. Feet, they hardly touch the ground, walking on the moon. My feet don't hardly make no sound, walking on, walking on. Some may say I'm wishing my days away. No way. And if it's the price I pay, some say tomorrow's another day. You stay, I may as well play. Giant steps are what you take walking on the moon. I hope my legs don't break walking on the moon. We could walk forever walking on the moon. We could be together walking on the moon. Some may say I'm wishing my days away, no way. And if it's the price I pay, you say tomorrow's another day. You stay, I may as well play. Some may say I'm wishing my days away, no way. And if it's the price I pay, you say tomorrow's another day. You stay, I may as well play.
Walking on giant steps, giant steps, giant steps, walking on giant steps.
walking on giant steps, giant steps, giant steps, giant, giant steps. Tomorrow's another day.
Der schwedische Pianist und Produzent Richard Fromm hier mit «Son of June» am 1. April. Das Leben der nächsten Künstlerin hier im Studio 2, das trägt abenteuerliche Züge. Als Teenager floh sie von zu Hause in Mali um einer Zwangsheirat zu entkommen, nach Frankreich. Und in Paris hat sie dann zunächst als Schauspielerin in einer Theatergruppe gearbeitet. Die Rede ist von Fatoumata Jawara. Und ihre Musikkarriere, die Musikkarriere von Fatoumata Jawara, die ist dann erst etwas später losgegangen. Aber wie? Sie ist richtig durchgestartet und hat auch mit den ganz Großen gearbeitet, mit Paul McCartney zum Beispiel. Und längst gilt sie als eine der wichtigsten Stimmen im Afro-Pop. In ihrer Musik verbindet sie traditionelle Klänge aus dem Südwesten von Mali mit eben modernen Einflüssen aus Rock und auch Elektro. Und sie bleibt ihren Wurzeln auch in der Sprache treu. Ihre Songs singt sie hauptsächlich in Bambara. Das ist offenbar die dominierende Sprache in Mali. Live ist sie zu sehen am 8. April, am Dienstag im Kaufleuten Zürich und diesen Samstag schon in Fribourg. Und jetzt zu hören hier im Studio 2. Fatoumata Jawara mit Sowa.
Sowa, ai, Sowa, Sowa, wa. Sowa, ai, Sowa, Sowa, wa. Kone bina kumasa Nebe sara la muso hula Hatunu nya muso hula Kula mogelema Ibe kono ta segena Kide molo segena Kika no la mo abada Kata gala mola Ibo di la mola Kika no tono dun abada Sa ah 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 So what So what So what Ah Neni ndogo ni la mode nye Johnny nye la mode nye Fanta bata ni la mode nye Na umanya nema Kala mwenye ponye neduma la mo korodo Ujoni nye la mode nye Neni ndogo ni la mode nye Ni ulo teni bibolo Ikana dikatala mula Ni demuzo mani bibolo Ikana dikatala mula Denje mani bibolo Ikana dikatala mula Ovena ni duzo kasiye, ovena ni sonjae sa a a a i so wa so wa wa so wa.
Nothing to hide. I live my life the way I
I got nothing to hide, nothing at all. Life is not a fairy tale. They should know that life is real. I live my life the way I want. I got nothing to hide, nothing at all. Life is not a fairy tale. Life is about more, 'cause life is real. Life is real.
Life is real. Ayo nennt sich diese Sängerin und ihren bürgerlichen Namen, den hat sie im Albumtitel versteckt. Sie heißt Joy Olazunmibo Ogunmakin, also kurz Joy, und das Album heißt Joyful. Und bis zu den Nachrichten jetzt noch Musik aus London. Kokoroko mit Age of Ascent. Thank you.
Musik von der jungen Londoner Szene hier im Studio 2, Kokoroko mit Age of Ascent auf SRF 2 Kultur.
Die Nachrichten von SRF um 6 mit Manuel Risi. In der Schweiz dürfen Läden am Sonntag nur an grossen Bahnhöfen ohne Sonderbewilligung geöffnet haben. Das sagt das Bundesgericht in einem Leiturteil. Und die EU will besser gegen grenzüberschreitende Gefahren wie Terror- und Cyberangriffe gewappnet sein und darum die Polizeibehörde Europol stärken. Das Wetter, morgen wird es ziemlich sonnig mit einigen Wolkenfeldern. Im Süden hat es mehr Wolken. Sonntag ist eigentlich Ruhetag, nicht so an vielen Bahnhöfen in der Schweiz, wo Lebensmittelläden oder andere Geschäfte offen sind und oft große Geschäftigkeit herrscht. Das geht aber nicht an allen Bahnhöfen, hat das Bundesgericht nun entschieden. Das höchste Gericht hält in einem Urteil fest, in der Schweiz dürfen ohne Sonderbewilligung nur Läden an grossen Bahnhöfen sonntags offen haben. Die Läden an kleineren Bahnhöfen mit weniger Betrieb dürfen dies nicht, auch wenn sie regional wichtig sind. Hintergrund ist eine Klage des Detailhändlers Lidl, der sein Geschäft am Bahnhof von Châtel-Saint-Denis im Kanton Freiburg auch sonntags öffnen wollte. Bei etwa der Hälfte der Asylsuchenden in der Schweiz lässt sich nicht klar feststellen, wer sie sind und woher sie kommen. Mehr Klarheit erhoffen sich die Behörden durch die Auswertung von Handydaten. Seit heute ist das in der Schweiz möglich, Bundeshausredaktorin Ruth Wittwer.
Geflüchtete Menschen haben oft keine mangelhafte oder gefälschte Dokumente bei sich, wenn sie in der Schweiz einen Asylgesuch stellen. Davon betroffen sind jährlich bis zu 15.000 Personen. Mit den Daten auf ihren Mobiltelefonen oder Computern kann das zuständige Staatssekretariat für Migration SEM nun versuchen, die Nationalität und die Reiseroute der Geflüchteten zu bestimmen. Die neue Auswertungspraxis testet das SEM vorerst 3 Monate lang in den Bundesasylzentren Basel und Chiasso. Das SEM klärt bei jedem betroffenen Asylsuchenden vorher ab, ob eine Auswertung überhaupt nötig ist. Wenn ein Asylsuchender sein Telefon nicht zur Verfügung stellen will, kann die Migrationsbehörde auch auf andere Systeme zurückgreifen, etwa auf die zentrale Fingerabdruckdatenbank der EU, Eurodac.
Ein Mann aus dem Kanton Zürich wollte einen